Sie hören Vom Großen und Ganzen, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern
und der Zeitschrift Christ in der Gegenwart.
Wir Menschen sind so gestrickt, dass wir uns wünschen, den einen Faden zu finden, an dem wir ziehen. Und dann entwirrt sich alles. Ja? Ich sitze vor so einem Riesenknäuel und denke mir, wie geht das auseinander? Und ich fürchte, so ist es nicht. Am meisten Sorge bereitet mir die Vorstellung, dass wir gesellschaftlich den Kopf verlieren. Ich persönlich bin eine Anhängerin des alten Pressekodex, in dem es eben hieß, die Herkunft eines mutmaßlichen Täters wird nur dann genannt, wenn sie relevant ist für das Vergehen, das diesem Täter zur Last gelegt wird. Also ich persönlich mit meinem Hintergrund würde sagen, die Herkunft ist sehr viel seltener relevant als sehr viele andere Faktoren. Und da geht es nicht darum, dass ich möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben will, einfach weil ich die Zahl so toll finde, sondern es geht ja immer um die Frage, mit welchen Nachrichten versorge ich die Menschen, damit sie sich in ihrem Umfeld zurechtfinden können. Gibt's ja gar nicht, also unmöglich. Und wenn man dann mal 2,5 Tage weiterdreht, dann wissen alle, na, da war ja gar nichts. Das war ein Sturm im Wasserglas, der aber schon die Emotionen so weit aufgerührt hat, dass wir bei der nächsten Debatte noch eher dazu bereit sind zu sagen, ach guck mal, schon wieder ein Fehler in dieser oder jener Ecke. Ich glaube, sich nicht überwältigen zu lassen, ist das Wichtigste. Die meisten von uns müssen nicht jeden Tag jede einzelne Nachrichtenumdrehung mitbekommen, um gut informiert zu sein. Man darf auch mal einen Tag Pause machen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind schon in der 5. Folge. Ich darf heute ganz herzlich begrüßen Shakuntala Banerjee vom ZDF. Wir sitzen hier in Mainz und neben mir sitzt Achim Budde.
Von der Katholischen Akademie in Bayern.
So ist es.
Und Moritz Hinteisen sitzt neben mir vom Herder Verlag der Zeitschrift Christ in der Gegenwart.
Frau Banerjee, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen und dass wir uns heute hier zum Gespräch treffen können.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich stelle Sie ganz kurz vor, nur so ein paar Eckdaten. Sie sind aufgewachsen in, wenn ich das richtig ausspreche, Reit bei Mönchengladbach. Dann haben Sie Philosophie studiert, Germanistik, Indologie, Politikwissenschaft und öffentliches Recht in Bonn.
Genau, da müssen wir aber eine kleine Klammer dran setzen, weil das nach unglaublich viel Studium klingt. Das war es zeitlich gesehen auch, aber ich habe damals noch das Privileg gehabt, dass wir nicht ganz so eng getaktet studieren mussten wie die Menschen heute. Und ich habe einen Richtungswechsel gemacht. Also ich bin eingestiegen mit Philosophie, Germanistik, Indologie, habe dann irgendwann in einem bestimmten Seminar in der Germanistik gesessen und habe gemerkt, das ist mir zu wenig Praxisbezug, ich brauche was anderes. Und dann habe ich angefangen, Fächer zu wechseln und bin dann am Ende bei der Kombi gelandet, mit der ich fertig studiert habe und würde mich selbst als studierte Politikwissenschaftlerin betrachten.
In Bonn verliert man ja sowieso immer ein Semester wegen der Schrankensituation, oder? Die Bundesbahn, wo man immer nicht drüber kommt.
Gucken Sie mal, nee, das wusste ich nicht. Also ich habe, glaube ich, immer so günstig gewohnt, das ging immer alles ganz gut mit dem Fahrrad. Nein, in Bonn habe ich sehr viel Zeit dadurch verloren, dass ich da noch zu Hauptstadtzeiten studiert habe und tatsächlich auch relativ früh durch studentische Jobs beim Fernsehen reingeschnuppert habe und dann war man extrem nah dran an der Politik mit Bundestagsausweis. Ich war dabei, wenn dann in den Tagesthemen mal Bundespolitiker geschaltet wurden. Wir hatten natürlich da auch viel Gelegenheit, mit der Politik direkt ins Gespräch zu kommen. Und das ist halt, das ist so faszinierend. Ich habe dann relativ viel gearbeitet neben dem Studium und dadurch auch recht viel Zeit verloren. Wobei, ich würde es nicht als Verlust ansehen, das muss man gleich dazu sagen.
Bestimmt, ja. Das ist mir direkt nämlich auch aufgefallen, dass Sie während des Studiums schon journalistische Erfahrungen gesammelt haben.
Nein.
Also, nein?
Nein, lege ich Wert drauf.
Okay.
Ich habe nicht journalistisch gearbeitet. Ich war studentische Mitarbeiterin beim WDR.
Ja.
Das waren damals Jobs, das ist heute schwer zu erklären, weil heute alles digital ist, aber damals mussten wir noch ausgedruckte Abläufe von Haus A zu Haus B tragen. Es gab die Beiträge auf Bändern. Es wurde noch nicht digital geschnitten. Ich habe noch den Umstieg mitbekommen. Und die sportlichste Fähigkeit, die wir haben mussten, wir mussten schnell rennen können, weil der Schnitt damals in einem kleinen Häuschen dort in der Nähe des Kanzleramtes war und die sogenannte Matz, die Abspielstation, von da, wo aus der Beitrag nach Hamburg gesendet wurde zur Tagesschau und Tagesthemen. Er war in einem anderen Haus. Und ich glaube, es waren ungefähr 200 Meter dazwischen. Und wenn die Redakteure, Redakteurinnen nicht schnell genug waren und kurz vor der Sendung fertig waren, dann mussten wir im Sprint darüber, dann runter in den Keller und dann schmiss jemand diese Kassette da rein. Und wir haben geschwitzt und geguckt, ob der Beitrag noch auf den Sender geht oder rechtzeitig. Also
das wurde richtig noch geschnitten, so diagonal angeschnitten, von hinten getaped.
Es waren noch richtige Bänder. Wow. Und da hat der Cutter oder die Cutterin auch wirklich gehasst, wenn man gesagt hat, ach, ich glaube, ich schneide es noch mal ganz anders. Also heutzutage, aus heutiger Sicht, wer immer jetzt zuhört und selber in dem Metier ist oder es gerade lernt, ist wirklich, war eine andere Zeit. Ja, man brauchte einfach für manche Sachen etwas mehr Zeit. Und dann bin ich von dort aus, weil es neue Jahresverträge gab, zu RTL gewandert. Die haben damals studentische Hilfskräfte gesucht. Das war fast sowas wie eine Redaktionsassistenz. Das liegt aber an dem besonderen Job, den ich da gemacht habe im Archiv. Da hat man sehr unterstützt, was die Bilder angeht und musste dann eben auch das Thema verstehen und wissen, wie so ein Beitrag geht. Da habe ich es tatsächlich gelernt, letztlich.
In Köln dann, oder?
Nee, das war auch noch in Bonn, später dann noch in Köln, weil ich nicht mit nach Berlin gezogen bin. Da wollte ich dann doch lieber zu Ende studieren.
Ja, großartig, dass wir jetzt schon so eintauchen konnten und irgendwie da die Geschichte des Medienschaffens so ein bisschen angerissen haben. Wir haben später ein Thema, wo es ums Tempo geht, weil man natürlich heute immer sagt, die Medien sind schneller geworden, aber offensichtlich Tempo war also dann ja zu der Zeit auch ein elementares Stichwort. Ja. Aber vielleicht gehen wir noch ein bisschen weiter, einfach wichtige Stationen. Sie waren Korrespondentin in Brüssel gewesen, haben also Auslandsjournalismus gemacht, sind dann nach Berlin später doch gekommen, nämlich ins ZDF-Hauptstadtstudio, waren dort stellvertretende Leiterin über 5 Jahre und sind dann im November 24 hier nach Mainz gekommen in die ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen. Genau, ich habe extra die kurze Pause gemacht, weil die mich diese Zusammenstellung überrascht hat. Also Politik kann man sich sehr gut vorstellen. Da geht es um Sondersendungen bei Wahlen, da geht es um den Bericht aus Deutschland, Europa. Und dann hängt da aber Zeitgeschehen mit dran. Ich habe gelesen, Dokumentationen und Gesellschaftsreportagen. Wie passt das zusammen? Ist das einfach nur eine angenehme Abwechslung, sich auch mal mit den leichten Themen zu beschäftigen? Oder gibt es da doch auch inhaltliche Verknüpfungen?
Ah, das ist interessant, dass Sie Zeitgeschehen als leichte Themen gleich identifizieren. Ich glaube, das ist nicht zwingend. Mhm. Und ist es in der Praxis auch nicht unbedingt. Also haben wir auch. Wir haben durchaus auch Sendungen, wo es mal um royale Hochzeiten geht und ähnliches. Und das begleiten wir natürlich inhaltlich auch immer noch. Also nicht nur mit der Frage, welche Kleider werden da getragen, sondern auch, was steht geschichtlich und politisch dahinter und geschieht drumherum. Aber Zeitgeschehen würde ich jetzt in dem Sinne eher fassen als das, was politisch nicht tagesaktuell ist oder was nicht direkt aus der Politik, aus der politischen Arena kommt. Also Politik ist ja sehr viel mehr als die Entscheidungen, die getroffen werden, sondern es betrifft und durchdringt unser tägliches Leben. Das heißt, überall, wo ich hinschaue, kann ich Politik finden, wenn ich es möchte, oder ich kann eben auch mit Geschichten, die auf den ersten Blick nicht politisch aussehen, Politik oder deren Auswirkungen erklären. Das ist jetzt mal eine formalistische Herangehensweise. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer sich bei dem Titel, bei der Titelgebung dieser Hauptredaktion was genau gedacht hat. Aber für mich würde das so gut zusammenpassen.
Also ist das Zeitgeschehen mit seinen Dokumentationen und Reportagen praktisch eine Kontextualisierung dessen, was eben der Politik geschieht? Oder?
Zum Beispiel, das kann es sein. Wir haben ja dabei sowohl Inland als auch Ausland. Mhm. Das heißt, wenn wir über den Tellerrand ins Ausland schauen, kann da natürlich wirklich alles darunter fallen. Also vom bunten Leben über die Kultur, über Geschichte bis hin zur aktueller Politik und natürlich auch Krisen, von denen wir ja momentan genug haben. Wenn wir ins Inland schauen, das sind es ja nicht nur Dokus und Reportagen, sondern auch Sendungen wie der Länderspiegel zum Beispiel. Da gucken wir in die Bundesländer, da sehen wir, da können wir die Wirklichkeit sozusagen, die politische Wirklichkeit ein bisschen weiter auffächern. Die unterschiedlichen Lebenswelten, die wir ja auch in Deutschland haben. Deutschland ist kein Land, in dem alles einheitlich denkt und tickt und lebt, sondern wir haben vielfältige kulturelle Wurzeln ja schon allein in den geografisch sozusagen angelegt. Mhm. Das alles können wir spiegeln bis hin zum Ausblick zum Beispiel auch. Wir müssen ja nicht immer nur schauen, was folgt aus bestimmten politischen Entscheidungen, sondern wir haben mit Plan B eine Sendung, die macht konstruktiven Journalismus. Das ist ein Schlagwort, das zusammenfasst, oder die journalistische Arbeit zusammenfasst, die eher auf lösungsorientierte Ansätze guckt. Weil wir ja momentan so viel auf die Krisen gucken und so viel auf das, was nicht funktioniert. Und ich glaube, das kennt jede und jeder von uns in allen möglichen Gesprächen, wo die Leute sagen, ach Gott, wie soll daraus nochmal was werden? Und da gehen die Kolleginnen und Kollegen eben hin und sagen, wir hätten da ein paar Leute gefunden, die Ideen haben, die uns sagen können, wie in bestimmten Feldern was Neues entstehen kann und auch schon entstanden ist.
Schönes Stichwort, da lege ich jetzt mal unsere Kontextualisierung noch oben drauf. Wir haben ja als Thema die Multikrise der Menschheit, also ein maximaler Kontext, sage ich, in dem das Ganze steht. Und wir interessieren uns natürlich auch nicht nur für die Krise, sondern ebenso auch für die Lösungen, wie Sie es gerade skizziert haben. Das, was uns umtreibt, ist die wahnsinnige Komplexität dieser Krise. Wir haben ja ein Gewirr aus verschiedensten Krisen. Selbst die Cluster zu benennen, ist schwierig. Wir haben ein Umweltthema, wo natürlich der Klimawandel an erster Stelle steht, wo es aber auch um Umweltverschmutzung zum Beispiel der Meere geht oder um das Artensterben, das uns Kopf und Kragen kosten kann. Dann haben wir ein ganzes Cluster, jetzt kulminiert im Krieg, aber dahinter steht ja der Verlust einer regelbasierten Ordnung weltweit. Wir haben ein Cluster Kommunikation, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Jetzt ist das ZDF ja soll ich sagen, es hat eine ziemlich große Zielgruppe. Ich sag mal alle, würden Sie zustimmen.
Wir bemühen uns um alle.
Genau, das heißt also, es ist Ihre Verantwortung, da auch solche komplexen Sachen, die für mich auch wahnsinnig schwierig sind, zu durchdringen und innerlich zu strukturieren, zu sortieren, allgemeinverständlich zu präsentieren. Und jetzt würde ich, bevor wir auf die Rolle der Medien in dem Ganzen schauen, erst noch mal beim Thema selber bleiben. Wie schauen Sie auf diese Multikrise der Menschheit? Oder anders gesagt, wie würden Sie es Ihrer Zielgruppe erläutern? Sie wären Checker Tobi oder Checkerin Shakuntala und Sie haben meinetwegen auch beliebig viel Zeit, aber in einer Sprache, die man versteht, wie würden Sie diese innere Logik, den inneren Zusammenhang dieser vielfältigen Krisen jemandem erklären, der vielleicht noch Schüler ist oder Schülerin?
Das ist interessant. Das setzt ja voraus, dass die vielfältigen Krisen eine innere Logik haben. Ich glaube, wir Menschen sind so gestrickt, dass wir das gerne hätten, dass wir uns wünschen, den einen Faden zu finden, an dem wir ziehen. Und dann entwirrt sich alles. Ja, ich sitze vor so einem Riesenknäuel und denke mir, wie geht das auseinander? Und ich fürchte, so ist es nicht. Es fängt, glaube ich, schon damit an, dass wenn wir von einer, Sie haben es nicht weltweiten Krise genannt, sondern eine Krise der Menschheit sprechen, schon unterscheiden müssen, wen wir fragen, glaube ich. Also ich selber habe ja einen Vater, der aus Indien kommt und bin in den letzten 2 Jahren auch mal wieder da gewesen und habe dort festgestellt, dass es eine echte Aufbruchstimmung gibt, dass dort keine Krisenstimmung vorhanden ist. Es gibt einen kritischen Blick auf Umweltpolitik, auf die Frage, wie können wir Wohlstand für mehr Menschen, Sicherheit für mehr Menschen so gestalten, dass es Umwelt, Natur und Gesellschaft nicht zerstört. Aber dort ist man ganz klar, hat man ganz klar das Gefühl, endlich geht's bergauf, es bewegt sich was. Also wenn Sie von dort zurückkommen nach Deutschland, dann ist es ein totaler Stimmungsumschwung und man muss sich wirklich, wirklich umgewöhnen, weil wir hier eben eine andere Wahrnehmung haben. Wir haben etwas zu verlieren, wir haben auch das Gefühl, dass wir schon verlieren. Wir müssen uns möglicherweise von Dingen verabschieden, die wir sehr lieb gewonnen haben, die vielleicht nicht unbedingt notwendig sind, aber an die wir uns gewöhnt haben und die das Leben so schön bequem machen. Und das ist für uns schwieriger als für andere Menschen in anderen Teilen der Welt, für die es eher besser werden kann als vorher.
Heißt das, Sie teilen auch die Wahrnehmung vom indischen Subkontinent auf die globale Lage? Und das, was wir hier in Deutschland empfinden, ist dann vielleicht doch eher die Sorge um das eigene Wohlergehen als die Sorge um die Menschheit? Oder?
Da bin ich bei meinem Widerspruch gegen Ihre Frage nach dem einen Zusammenhang, weil beides ist ja zur gleichen Zeit richtig. Beides stimmt ja. Also die subjektive Wahrnehmung in Indien ist nicht richtiger oder verkehrter als unsere subjektive Wahrnehmung hier. Es existiert nur beides gleichzeitig. Und wenn ich sage, ich verstehe den indischen Standpunkt, heißt es ja nicht, dass ich die anderen Probleme nicht sehe. Also egal, ob aus indischer oder südamerikanischer Perspektive oder zentralasiatischer Perspektive zum Beispiel, da kommt jetzt hier mein außenpolitischer Kopf durch, alle haben einen Blick auf bestimmte Krisenherde, die sie mehr oder weniger direkt betreffen. Und ich glaube, viele Menschen haben mittlerweile auch ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass es mit der Klimakrise ein großes Thema gibt, das uns alle betrifft. Das können wir natürlich mit dem einen oder anderen lange darüber sprechen, ob es eine Klimakrise, die wir beeinflussen können, überhaupt gibt. Das würde ich an der Stelle aber nicht tun. Also es gibt diese Krisen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, für die wir Entscheidungen treffen müssen, was wir tun oder lassen wollen, wenn wir in Zukunft Einfluss haben wollen darauf, wie wir leben möchten. Und die passieren jetzt alle gleichzeitig. Ich würde mir wünschen, dass es nicht so wäre, auch wenn wir als Journalistinnen und Journalisten natürlich dadurch mehr zu tun bekommen. Und das ist immer spannend.
Wie schafft man es denn dann in dieser Gleichzeitigkeit zu priorisieren? Oder darf man das überhaupt, zu sagen, das ist die Krise, die uns am meisten betrifft oder die uns vielleicht die größte Angst macht?
Ich fürchte, das entscheidet jeder für sich selbst. Wir haben jetzt nach der Bundestagswahl, vor der Bundestagswahl und nach der Bundestagswahl uns als ZDF, aber ich glaube auch als Medien insgesamt, sehr mit der Frage auseinandersetzen müssen, habt ihr zu sehr auf das Thema Migration geguckt und zu wenig auf andere Themen? Was wir getan haben, ist, dass wir die politische Debatte aufgenommen haben und dass wir gesagt haben, worüber streiten sich die Parteien und mit welchen Angeboten gehen die Parteien nach vorne? Was stellen sie in den Vordergrund? Und das ist sehr schnell die Migration gewesen, aus unterschiedlichen Gründen. Natürlich gab es die anderen Themen auch. Und auch die, auf die haben wir auch geschaut, aber wir haben es eben nicht in allen Sendungen gleichermaßen gemacht. Und da ist, glaube ich, bei uns, wie soll ich das sagen, lassen Sie mich kurz ansetzen neu, wir priorisieren natürlich über das gesamte Programm verteilt. Das heißt, wir gucken, was ist heute, was ist diese Woche, was ist in diesem Monat, jetzt in diesem Moment das wichtigste Thema. Das wird dann etwas breiter aufgefächert und dann kommen dann hinter nochmal andere Themen. Manchmal gibt es auch gleichwertige Themen. Wenn Sie in die Nachrichten gucken, haben Sie zwei große Blöcke zu verschiedenen Themen, weil wir eben nicht sagen können, das eine ist, kann man größer machen als das andere. Das schwankt. Unsere Aufgabe ist, möglichst viele dieser Themen möglichst kontinuierlich zu begleiten. Das klappt nie nur in einer Sendung. Da müssen wir dann, wenn sich jemand bei uns beschwert, immer darauf verweisen, dass wir unglaublich viel Informationsprogramm haben, was morgens mit dem Morgenmagazin anfängt und in der Nacht mit dem Heute-Journal-Update oder manchmal sogar noch mit späteren Dokumentationen endet und mittlerweile groß ergänzt wird online, also mit Artikeln und auch mit Angeboten in unserem Streaming-Portal.
Es leuchtet mir sehr ein, dass gerade der Sender da auch schauen muss, dass er die verschiedenen Wahrnehmungen bedient und da nicht vorschnell Partei ergreift. Aber ich möchte noch einmal bei Ihnen persönlich fragen, was macht Ihnen Sorge? Wenn Sie schauen, wo läuft unser Planet hin? Wo ist für Sie der Punkt, wo Sie ernsthaft manchmal vielleicht auch schlecht schlafen? Nicht, weil Sie sich fragen, wie berichte ich darüber, sondern weil Ihnen die Sache selber Angst macht.
Am meisten Sorge bereitet mir die Vorstellung, dass wir gesellschaftlich den Kopf verlieren und dass wir die Geduld verlieren. Weil ich beobachte, dass die meisten von uns, und da schließe ich mich an der einen oder anderen Stelle durchaus ein, das Gefühl haben, ich weiß doch, was gut ist und was richtig ist. Und wenn wir uns jetzt nur einmal richtig anstrengen, dann kommen wir auch genau dahin und dann ist wieder alles gut. Nur das denkt eben jeder und jede für sich vom jeweiligen Standpunkt aus. Und deswegen haben wir an vielen Stellen Standpunkte, die zum Teil unversöhnlich aufeinandertreffen und wir diskutieren nicht mehr gerne miteinander. Wir geben uns auch nicht mehr gerne die Mühe, anderen zuzuhören. Und wenn wir das verlieren, sowohl im direkten Gespräch miteinander als Menschen, als auch in der politischen Auseinandersetzung, als auch in der Auseinandersetzung zwischen Staaten, dann fürchte ich, verlieren wir das, was ich sehr schätze, nämlich die Möglichkeit, in einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft zu leben, in der so viele Bedürfnisse wie möglich berücksichtigt werden und so viel Freiheit wie möglich gewährt werden kann. Denn wenn das sich durchsetzt, dann landen wir eben bei Systemen, die autoritär oder diktatorisch durchgreifen. Und das ist was, was mir Sorge bereitet. Das möchte ich auf keinen Fall.
Bei Steffen Mau haben wir irgendwie sehr schön analysiert bekommen von einem der führenden Soziologen, warum bestimmte Themen sich durchsetzen in der öffentlichen Debatte. Sie haben das eben schon gesagt, dass es im Bundestagswahlkampf ganz stark das Migrationsthema war. Jetzt will niemand in Abrede stellen, dass es in diesem Bereich Schwierigkeiten und Herausforderungen gibt, aber bestimmt sind es nicht die einzigen. Und trotzdem hatte man zeitweise den Eindruck, daran hängt jetzt alles. Und Steffen Mau konnte gut erklären, warum einzelne Themen zu triggern werden, zu aufregern. Und da einerseits das Ganze befördert wird durch unsere psychologische Struktur, dass wir auf negative Nachrichten oftmals stärker reagieren als auf positive. Sie hatten eben schon gesagt, man muss dafür extra Programme einführen, um positive Nachrichten auch nach oben zu spülen. Und zum anderen aber dieser Mechanismus, diese Aufreger-Themen auch natürlich von Menschen gezielt gesetzt werden, die damit etwas erreichen wollen, die Spaltung in der Gesellschaft ausnutzen für ihre Interessen. Jetzt ist natürlich dann die große Frage, wenn wir auf die Medien schauen und auf ihre Verantwortung, wie werden Themen ausgewählt? Worüber wird berichtet? Also Sie haben schon gesagt, natürlich das, was irgendwie aus der politischen Debatte vorgegeben wird. Man hat ja aber gleichzeitig keinen Fühler in der Gesellschaft, um irgendwie abzulesen, welches jetzt das wichtigste Thema ist. Ich will ein Beispiel vielleicht irgendwie wählen, weil Sie schon mit Migration einen Aufschlag gemacht hatten, als die Amokfahrt in Mannheim war an dem Karnevalswochenende, gab es danach nicht wie bei anderen Amokfahrten große Themensendungen, sondern es ist der Eindruck entstanden, dass sobald rauskam, dass der Täter Deutscher war, das Interesse ein bisschen abgeflaut ist. Teilen Sie diesen Eindruck? Und wenn ja, warum hat man dem trotzdem stattgegeben? Oder was sind die Entscheidungsmechanismen, die dazu führen, medial Dinge so und nicht anders einzuordnen?
Da haben Sie sich ein Beispiel ausgesucht, das wirklich schwer zu beantworten ist, beziehungsweise wo es mir persönlich auch nicht leicht fällt. Ja. Tatsächlich ist es so, dass wir Gewalttaten in unterschiedliche Kategorien einteilen. Und darüber könnte man ja schon grundsätzlich diskutieren. Sollten wir das überhaupt tun oder nicht? Es gab früher mal, ich rede jetzt mal nur von dem Zeitraum, den ich überschauen kann. Ich habe mal, als ich hier auf dem Lerchenberg angefangen habe, als Reporterin in der Drehscheibe Deutschland gearbeitet. Und da war unter anderem auch Platz für schreckliche Unfälle, wo man immer noch mal erklären konnte, warum passiert sowas, worauf sollte man achten, damit es nicht passiert. Es gab aber auch Familiendramen oder Ähnliches. Warum sage ich, dafür gab es dort Platz? Weil das eben klassischerweise nicht in die Nachrichten gehört. Es gibt aber mittlerweile ja durchaus Diskussionen darüber, ob man manche Gewalttaten und manche Morde nicht doch in die Nachrichten bringen muss, wenn sie von bestimmten Menschen begangen werden. Und in dem Fall besonders, wenn sie von Geflüchteten begangen werden. Das ist eine riesengroße Debatte. Das ist mir als Fass jetzt ehrlich gesagt zu groß, um das aufzumachen. Die Gesellschaft hat momentan den Eindruck, dass wir darüber berichten sollten. Das glaube ich schon. Und dafür gibt es tatsächlich Fühler. Sie sagten, da gibt es keine. Mhm. Es gibt Umfragen. Mhm. Wir sehen auch, wie groß das Interesse ist an bestimmten Artikeln und an bestimmten Beiträgen und wo das Interesse nicht so da ist. Also es gibt offensichtlich ein Interesse daran, darüber informiert zu werden, ob es eine besondere Gefahr gibt, die von besonderen Menschen, von bestimmten Menschen ausgehen. Ich persönlich halte das tatsächlich für eine der wichtigen Aufgaben, dass wir dem Reflex nicht immer nachgeben, weil wir dann schnell in eine gruppenbezogene Berichterstattung rutschen, die nicht gut ist und die dann auch wieder Rückwirkung haben auf die Wahrnehmung. Nicht jeder, der geflüchtet ist, kommt hierher mit der Absicht, Gewalt zu begehen oder tendiert an sich schon mehr zu Gewalt als Menschen, die hier geboren sind.
Ich habe neulich gelesen, dass Donald Trump demontiert ja im Moment so einiges, aber er demontiert eben auch die Klimawissenschaft. Also er schließt Institute und er versucht dafür zu sorgen, dass bestimmte Messwerte nicht mehr erhoben werden. Also er will quasi schon die Datenlage für das Thema klein machen. Wäre nicht eigentlich diese Meta-Ebene auch etwas, was Meldungswert haben müsste, stärker als es im Moment der Fall ist? Dass man also eben nicht nur fragt, ich setze zwei aufs Podium, der eine glaubt an den menschengemachten Anteil des Klimawandels, der andere nicht, sondern ich berichte über diese Mechanismen, mit welchen Tricks oder mit welchen Methoden vorgegangen wird, um eben die Daten, die Nachrichten zugrunde liegen, schon in eine bestimmte Richtung zu lenken.
Ja, das ist wichtig. Ich würde behaupten, dass wir das tun, ohne dass ich jetzt vor unserem Gespräch ins Archiv geschaut habe. Da sind wir wieder bei dem Problem, dass unser Programm so vielfältig ist und so breit. Und es besteht ja nicht nur aus dem, was wir in dieser Abteilung, in der ich arbeite, machen oder in der Chefredaktion, sondern sogar aus dem, was in der zweiten Säule des ZDF in der Programmdirektion passiert, wo auch ganz viel wissenschaftsbasierte Berichterstattung stattfindet und die auch unterschiedlich aufbereitet wird.
Das heißt, Sie würden das Anliegen teilen, sagen? Also das sind schon auch, das hat Meldungswert.
Ja, absolut. Die Frage ist immer, hat es einen nachrichtlichen Meldungswert oder ist es wert, darüber berichtet zu werden? Und tragen wir zur Aufklärung bei, indem wir diese Zusammenhänge darstellen. Das ist auch immer wieder die Frage. Muss es immer eine Spezialsendung zu einem Ereignis geben oder gucken wir auf das Gesamtprogramm und sagen, da haben wir die Zusammenhänge dargestellt, hier haben wir die Hintergründe dargestellt. Ich will mich da an der Stelle nicht rausreden, denn natürlich hat eine Spezialsendung auch einen Signalcharakter und dann ist es auch wert, hinzuschauen und zu sagen, welche Speziale machen wir zu welchen Themen, aber den Kontext muss man sich eben immer genau anschauen. Man muss immer gucken, was war an dem Tag sonst noch los, wie waren die Umstände, was wusste man zu dem Zeitpunkt, was wusste man zum Beispiel noch nicht. Deswegen ist das für mich jetzt in dieser Situation schwierig, das rückwirkend zu bewerten. Aber, um den Punkt nochmal aufzugreifen, ja, es ist total wichtig, auch die Metaebene so zu erklären, dass es alle verstehen. Weil ich glaube, dass vieles in Bereichen versteht, die so komplex erscheinen oder vielleicht auch so randig wirken, dass man es eventuell gar nicht mitkriegt. Da wird irgendwie der Chef einer Behörde ausgetauscht oder es wird einfach eben die Mitarbeiterschaft verkleinert. Was heißt das? Es werden Gelder zurückgehalten, es werden Gelder gestrichen. Was genau fällt denn da weg? Viel Kleinarbeit, aber das sind genau die Sachen, die wir auch erklären müssen.
Ganz kurz nochmal, Sie hatten vorhin als Kriterium benannt, wir wissen ja, dass es ein Interesse an diesem Thema gibt, also müssen wir darüber berichten. Ist das nicht ein zweifelhaftes Kriterium? Manchmal ist es ja so, dass diese Themen oder dieses Interesse auch bewusst geschürt wird aus Absichten heraus, die man nicht teilt. Und müsste man da nicht auch, oder machen Sie ja auch, aber wie wägen Sie das ab? Wann ist es dann auch dran, dass man mal gegenhalten muss und sagen, nee, diesen Hype machen wir nicht mit. Das ist kein großes Thema, auch wenn manche wollen, dass es das wäre.
Auch das ist nicht ganz einfach. Also was würde passieren, wenn ich sage, ich mache den Hype nicht mit? Dann findet es bei uns im Programm einfach nicht statt. Aber drumherum hat sich die Welt ja so verändert, dass die Menschen nicht einfach nur Nachrichten einschalten oder dann eben in die Zeitung schauen und sagen, das war's, mehr kriege ich nicht, sondern es gibt soziale Medien mit vielen Playern, dann sagen sie, da gibt es welche mit bestimmten Interessen oder sie wollen jetzt eine Sache besonders pushen, dann ist es ja schon in der Welt. Das, was dann mindestens passiert, ist, dass wir hingehen müssen und sagen müssen, dann geben wir noch mehr Kontext. Dann sagen wir, hier wird jetzt folgendes Problem behauptet, wir ordnen ein, nach unserer Recherche ist das kein Problem. Kriminalitätsstatistik ist ein solches Beispiel, wo man immer wieder erklären muss, was sind das für Zahlen, welche Aussagekraft haben diese Zahlen überhaupt, wer ist davon aus welchen Gründen überdurchschnittlich betroffen. Also, und das ist nicht nur die Frage, wie interessieren sich die Leute dafür? Also das klingt ja so, vielleicht habe ich es schlecht ausgedrückt, das klingt ja so, als ob ich sagen würde, wir gucken einfach nur, worüber es gerade genug Klatsch und Tratsch gibt. Das ist es natürlich nicht.
trotzdem natürlich bleibt, das fand ich ganz zentral, was Sie eben gesagt haben, Signalwirkung. Und da haben natürlich Nachrichten eine höhere Signalwirkung und auch ein höheres Aufreger- und Aufmerksamkeitspotenzial als eine Kontextsendung, eine einordnende Sendung. Wenn Sie das gerade sagen mit der Kriminalitätsstatistik, das fand ich spannend. Es gibt immer wieder diese Aufstellungen und Studien, wie sich die Berichterstattung zu den tatsächlichen Statistiken verhält. Ich habe zum Beispiel die Zahlen von 2023 zuletzt gelesen, wo etwa bei einem Drittel der Berichte über Straftaten die Herkunft der Täterin oder des Täters genannt wurde und unter diesem Drittel 84% Ausländer waren, währenddem in der Polizeistatistik es nur 33 sind. Also massiv öfter die Herkunft genannt wird bei Ausländern, als es der Statistik entspricht. Das betrifft natürlich jetzt nicht nur das ZDF, sondern das ist ja über die gesamte Medienlandschaft. Aber wie kann man das rechtfertigen? Ist man dann nicht doch auch auf der Seite, die Aufmerksamkeit generiert und anheizt, wenn es dieses Ungleichgewicht gibt?
Ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht immer die Medien sind, die zu einer bestimmten Entwicklung führen. Ja, dass es nicht unsere Berichterstattung ist, die zu einer bestimmten Entwicklung führt. Ich persönlich bin eine Anhängerin des alten Pressekodex, in dem es eben hieß, die Herkunft eines mutmaßlichen Täters wird nur dann genannt, wenn sie relevant ist für das Vergehen, das diesem Täter zur Last gelegt wird. Mhm. Das ist oft schwierig einzuschätzen, ist die Herkunft relevant. Also ich persönlich mit meinem Hintergrund würde sagen, die Herkunft ist sehr viel seltener relevant als sehr viele andere Faktoren. Weil meine persönliche Lebenserfahrung eben die ist, dass Straffälligkeit nicht abhängig ist von der Frage, wo man geboren wurde, sondern eher von der Frage, was man in seinem Leben erlebt hat und mitgemacht hat. Deswegen habe ich das mit großen Bauchschmerzen beobachtet, wie sich die Debatte um diesen Passus des Pressekodex entwickelt hat und wie dann eben die Veränderung durchgeführt wurde, dass es diese Vorschrift nicht mehr gibt, sondern dass wir jetzt eben schneller Herkunft nennen. Früher ist es so gewesen, dass die Ermittler die Herkunft nicht genannt haben. Dann musste man sehr, sehr lange recherchieren, um es rauszufinden. Mhm. Hat das vielleicht auch oft nicht getan, weil man es nicht für relevant gehalten hat. Es gab aber eben eine öffentliche Wahrnehmung, eine politische Diskussion. Die Gesellschaft hat am Ende entschieden, wir möchten das wissen. Wir möchten es wissen. Und ich glaube, dann bleibt nur noch die Möglichkeit zu diskutieren, welche Aussagekraft diese Information hat.
Mhm. Welche würden Sie dem beimessen?
Ich glaube, dass die Aussagekraft oft geringer ist, als wir sie brauchen in einem Kontext, in dem wir Straftaten nicht nur als Schockmoment betrachten, sondern in dem wir uns fragen, was können und müssen wir tun, damit etwas Ähnliches sich nicht nochmal passiert, damit sich das nicht wiederholt. Also welche Lehren ziehen wir daraus? Wo müssen wir ansetzen? Mhm. Weil Sie Steffen Mau gerade noch zitiert haben, den ich auch sehr schätze. Aber er greift ja eine Diskussion auf, mit der wir momentan als Medien sehr oft zu tun haben. Das ist die Henne-Ei-Frage. Was ist zuerst da? Mhm. Ja? Ist zuerst das Interesse da und dann berichten wir darüber oder berichten wir über etwas und dann steigt das Interesse der Menschen? Natürlich ist an beidem etwas dran. Wenn eine Information, eine Nachricht oder ein Thema häufiger in den Nachrichten ist, dann merken die Menschen sich einfach, da liegt wohl noch was im Argen. Ja, also da muss noch irgendwas gesellschaftlich verhandelt werden. Aber zugleich bin ich mir absolut sicher, dass wenn wir jetzt Nachrichten nur noch aus dem Elfenbeinturm machen würden, wo wir uns überlegen, was ist jetzt aus politikwissenschaftlicher Sicht gerade total spannend, dass uns dann auch einfach keiner mehr zuschauen würde, dass die Leute dann sagen würden, da bekomme ich ja keine Nachrichten, da kriege ich ein Politikseminar. Und da geht es nicht darum, dass ich möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben will, einfach weil ich die Zahl so toll finde, sondern es geht ja immer um die Frage, mit welchen Nachrichten versorge ich die Menschen, damit sie sich in ihrem Umfeld zurechtfinden können. Und wenn die Menschen das Gefühl haben, dass sie Orientierung brauchen, vor allem zu einem bestimmten Thema oder zu einer bestimmten Frage, kann ich mich als Medium auch nicht wegducken. Das geht nicht. Das ist dann auch meine Aufgabe zu sagen, gut, dann behandle ich das jetzt so gut und so hintergründig, wie ich das kann, versuche vielleicht manchmal auch Dinge richtig zu stellen, die in der öffentlichen Debatte plötzlich in eine ganz seltsame Richtung laufen, auch nicht mehr faktenbasiert. Aber das muss ich dann mindestens tun.
Mhm. Vielen Dank.
Und dann ist die Frage, wie?
Wollte ich gerade sagen, ist ja der perfekte Übergang zwischen diesen beiden Aspekten. Wie schätzen Sie die Debattenkultur bei uns ein? Was liegt im Argen oder was entwickelt sich in eine schlechte Richtung?
Da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorhin schon mal hatten. Ich finde es wahnsinnig anstrengend, dass momentan so viele Menschen unterwegs sind, die glauben, die Lösung für eine bestimmte Sache zu haben. Dass es ganz einfach wäre, wenn man nur A oder B machen würde. Ja. Und dass wir nur entschlossen genug anpacken müssten und dann wird es schon gut gehen. Donald Trump hat doch jetzt gerade diese Baseball-Cap bedrucken lassen oder besticken lassen mit dem Spruch, Donald Trump hatte immer recht. Ja, schön wäre es, wenn wir irgendwo eine Person finden würden, die tatsächlich auf alles die richtige Antwort hat. Aber das wissen wir doch, dass das so nicht ist. Die Welt ist zu komplex und die Art, wie wir uns gerade die Argumente zum Teil um die Ohren hauen, die trägt nicht dazu bei, dass wir uns mal in Ruhe hinsetzen und sagen, oh, was machen wir jetzt aus dieser Situation, in der es viel zu gewinnen und auch einiges zu verlieren gibt.
Ich habe die Tage gelesen, am Wochenende war es, glaube ich, von Timothy Snyder, dem US-amerikanischen Historiker, der ganz viel über die USA natürlich gesprochen hat und wie rasant dort gerade die politischen Institutionen und die rechtsstaatlichen Institutionen versagen, weil sie einfach nicht mehr ausgeübt werden. Und der dann so eher in einem Nebensatz gesagt hat, ja, in Deutschland ist ja eigentlich doch alles hervorragend. Natürlich gibt es da auch die Probleme, aber Deutschland ist in dem Moment gerade die stärkste und wichtigste Demokratie der Welt. Wo ich mir dachte, so, oh, das fühlt sich aber gerade bei uns eigentlich nicht so an, weil wir haben eher das Gefühl, dass wir kurz vor dem Abgrund irgendwie stehen. Aber aus seiner Wahrnehmung, er hat dann betont, eben Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der Medien und alles, das sei glänzend und irgendwie auf einem höchsten Level weltweit. Brauchen wir vielleicht häufiger, Sie waren ja im Außenjournalismus tätig, brauchen wir auch häufiger manchmal den Blick von außen, um mal eben zu gucken, was haben wir eigentlich, um nicht in dieser Mühle von Krisen unterzugehen?
Ich glaube, davon könnten wir als Deutsche sowieso was gebrauchen, dass wir ab und zu von außen darauf hingewiesen werden, dass Perfektion eine gute Sache ist, aber nicht das Maß aller Dinge, weil wir immer nach der perfekten Lösung suchen und uns dann die Köpfe heiß reden über Details, ja, statt zwischendurch mal zu sagen, guck mal, wie weit wir schon gekommen sind. Ja, das ist richtig. Zugleich verändert sich eben im Land vieles. Es haben viele das Gefühl, dass sie abgehängt werden, dass die Ungerechtigkeit oder das steigt, dass es eine unfaire Verteilung von Wohlstand gibt, dass die Sicherheit nicht mehr im gleichen Maß gewährleistet ist, wie es früher war. An vielen Stellen trügt ja auch der Schein. Also wir hatten schon Jahre, in denen die Menschen das Gefühl hatten, dass alles immer unsicherer wird, die Kriminalitätsrate aber zurückgegangen ist. Jetzt hatten wir gerade wieder steigende Zahlen, aber ich will nur sagen, das eine ist nicht immer deckungsgleich mit dem anderen. Also unser Gefühl, wie es funktioniert, ist nicht immer deckungsgleich mit dem anderen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass Timothy Snyder sagt, wir sind da ganz an der Spitze, weil ich meine, dass es Forschung gibt, die immer wieder mal darauf hindeuten, dass die Skandinavier, was die demokratischen Werte angeht, sehr weit oben sind. Es gibt dieses Ranking vom Economist, ja. da sind wir nicht ganz oben, aber wir sind immer im oberen Feld.
Ich glaube, er hat das gekoppelt mit wichtig war das Stichwort, ne? Weil er wahrscheinlich irgendwie die zentrale Rolle innerhalb der europäischen Gemeinschaft oder so betonen wollte. Aber die wichtigste funktionierende Demokratie.
Ja, und eine unglaublich wichtige ein unglaublich wichtiger Wirtschaftsfaktor, wichtige Wirtschaftsmacht in der Welt tatsächlich, als größte Nation in Europa, mit der Möglichkeit ausgestattet, mehr Einfluss zu nehmen, als wir das jetzt tun. Ja, Friedrich Merz hat angekündigt, dass er mehr Einfluss und mehr Engagement auf europäischer Ebene zeigen möchte. Er wird das unter Beweis stellen müssen, was er damit genau meint und ob das funktioniert. Mhm. Wir haben ja auch, muss man ja schon dazu sagen, eben als Land mit der Vergangenheit, die wir haben, das Problem, dass wir durchaus auch schnell von anderen Ländern als bedrohlich wahrgenommen werden, wenn wir mit unserem Besserwisser-Zeigefinger kommen und sagen, also übrigens, wir haben schon rausgekriegt, wie es richtig ist und jetzt macht ihr bitte mal alle mit. Das mag übrigens auch keiner.
Ja, das wär gerade meine Folgefrage gewesen. Wie schafft man es denn in der Welt, Engagement und Verantwortung zu übernehmen, ohne eben zu sagen, ich bin Trump und habe die Lösung, sondern...
Ehrlich gesagt nehme ich uns da als gar nicht so schlecht wahr, auch in der letzten Bundesregierung nicht. Also ich glaube, dass Deutschland schon gelernt hat in den vergangenen Jahrzehnten, die Möglichkeiten, die es hat, einzubringen und auch eine Stimme zu sein in der Welt, dabei aber nie zu fordernd aufzutreten. Ne? Nie ist, muss ich wieder einschränken, da denke ich jetzt gerade an Nord Stream 2, da haben wir uns nicht beliebt gemacht in der Europäischen Union. Aber also ich glaube schon, dass wir gute Diplomatinnen und Diplomaten haben und dass wir in der Welt, die wir vielleicht gerade verlassen, weil sich so vieles verändert, also dass wir bisher eigentlich eine ganz gute Methode hatten, uns aufzustellen, unser Gewicht geltend zu machen, ohne uns zu sehr in den Vordergrund zu treten. Ob das jetzt noch reicht für die Zukunft, das ist die Frage. Geht es mit so einer deutschen Haltung, die an manchen Stellen sagt, ach nee, da halten wir uns lieber raus, wenn es um Krieg geht oder um Friedenssicherung anderswo, da halten wir uns vornehm zurück, das sollen mal bitte andere machen. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, mehrheitlich Stimmen in der Politik und in der Forschung, die sagen, nee, das wird nicht mehr reichen, wir brauchen eine neue Rolle in einer neuen Zeit.
Das hatten Sie quasi auf der internationalen Ebene, genau wie auch vorher schon auf der nationalen, dieses Über-Selbstbewusstsein angeprangert, dieses breitbeinige, ich habe die Lösung, alle anderen sind doof. Das führt mich nochmal zu der Frage, was wir bräuchten in der Debattenkultur, wenn ich das richtig rausziehe, hieße mehr Differenzierung, weniger Diffamierung, bräuchten mehr gemeinsame Nachdenklichkeit, leisere Töne, auch dem anderen mal einen Punkt geben oder einfach sich daran freuen, wenn man gemeinsam weiterkommt, statt nur die Frage zu stellen, wer Recht hat. Sind wir da auf einem guten Weg? Wie haben Sie da den Wahlkampf empfunden? Und ist es seitdem besser geworden? Also eigentlich müssten ja die Parteien, die man demokratische Parteien nennt, müssten ja in dieser Frage anders auftreten als der rechte Rand.
Ja, ich glaube, wir brauchen mehr Vertrauen in das, was wir haben und wir brauchen auch mehr Vertrauen ineinander. Das, was, glaube ich, auf lange Sicht nicht gut geht, ist, wenn wir uns in der Gesellschaft oder die Parteien sich untereinander so aufstellen, dass sie dem anderen absprechen, vernünftig zu sein oder eine gute Politik machen zu können. Das ist was ich auch mit großer Sorge beobachte, dass in Wahlkämpfen oder auch mal zwischen Wahlkämpfen, wenn es um Profilierung geht, doch sehr schnell Argumente benutzt werden, die sagen, Partei X, Partei Y kann es nicht, will es nicht, macht alles kaputt, führt uns an den Rand des Abgrunds. Ich glaube, eine solche apokalyptische Rhetorik ist grundsätzlich schädlich in einer Demokratie. Demokratie basiert auf der Überzeugung, dass wir wechselnde Machtverhältnisse haben können, dass Regierungen mit unterschiedlichen Weltanschauungen an der Spitze sein können, ohne dass das große Ganze dabei kaputt geht. Und wenn wir das aufgeben, indem wir, sobald jemand an der Regierung ist, der nicht meine politische Farbe hat, sagen, jetzt ist alles vorbei, dann geben wir alles auf. Ich glaube, das muss uns klar sein. Deswegen mehr Vertrauen und vielleicht an manchen Stellen auch mehr Respekt vor den Leistungen der anderen ist wichtig. Zugleich können wir den politischen Wettkampf nicht abschaffen. Mhm. Darum geht es auch. Wir müssen uns in einer demokratischen Gesellschaft ja darüber auseinandersetzen, was ist richtig, was ist falsch. Das wird nicht mit Händchen halten funktionieren, sondern da müssen wir Argumente austauschen. Das kann dann schon mal rau werden.
Wenn es Argumente sind. Also es gibt ja eben auch den rechten Rand in der AfD, wo man das Gefühl hat, diese ganze Debattenkultur wird im Grunde gezielt zerstört. Also wir haben zum Beispiel in der katholischen Erwachsenenbildung in Bayern, wo ich auch im Vorstand bin, vor 6 Jahren schon einen Beschluss gefällt, die überhaupt nicht einzuladen. Aber nicht, weil wir uns mit den Argumenten nicht auseinandersetzen wollten, sondern weil der Modus, in dem die auftreten, im Grunde das, was wir mit so einem Podium, einem Diskussionsforum erreichen wollen, demontieren und das Ganze dann kippt und dann werden Fake News rausgehauen in einem Tag. Akt, in dem man überhaupt nicht mehr vor dem Publikum dagegen ankommen kann. Dann haben wir also im Grunde uns schützen wollen vor einer gezielten Zerstörung der Debattenkultur, damit wir eben diese Räume haben, in denen man die Argumente noch austauschen kann. Was ich im Moment befürchte, ist, man hat einfach doch auch, oder auch unter den demokratischen Parteien gibt es welche, die sehen, dass es Vorteile hat, mit harten Bandagen zu kämpfen, weil es einem eben mehr Aufmerksamkeit bringt. Sehen Sie da Ansätze, dass es gelingt, dass quasi die demokratische Familie unter den Parteien tatsächlich, weil wir ja die Lösungen wirklich suchen und eben nicht schon in der Tasche haben, mit einer klugen Debattenkultur, mit der Pflege einer guten Debattenkultur wieder weiterzukommen? Oder laufen wir Gefahr, quasi uns methodisch den anderen anzupassen, einfach weil sie so viele Punkte damit sammeln im Augenblick?
Ich glaube, die Instrumente, die jetzt gerade für die Kommunikation zur Verfügung stehen, und damit meine ich natürlich in erster Linie Social Media, die verführen sehr dazu, dass wir Gefahr laufen, dass diese Methoden sich durchsetzen, mhm, auf lange Sicht. Und die verführen auch sehr schnell dazu. Es kommt nicht nur von rechts. Die AfD hat das schon länger kultiviert und auch sehr erfolgreich eingesetzt. Aber andere springen eben zum Teil auch auf diesen Zug auf. Es passiert leider zu oft, dass auch andere Politikerinnen und Politiker aus dem Bundestag, wo man immer denkt, Mensch, die sind immer für eine vernünftige, ausgeruhte Debatte zu haben, plötzlich eine Nachricht ungeprüft retweeten oder irgendwo verbreiten und dann drunter schreiben, gibt's ja gar nicht, also unmöglich, ganz fürchterlich. Und wenn man dann mal 2,5 Tage weiterdreht, dann wissen alle, da war ja gar nichts. Das war ein Sturm im Wasserglas, der aber schon die Emotionen so weit aufgerührt hat, dass wir bei der nächsten Debatte noch eher dazu bereit sind zu sagen, ach guck mal, schon wieder ein Fehler in dieser oder jener Ecke. Und das, wie gesagt, das sind zum Teil die Instrumente der Kommunikation, die wir gerade haben, die dazu auch anregen oder verführen. Und es ist die Geschwindigkeit der Debatte, die wir mitmachen, dass wir auch immer meinen, wir müssten alles sofort kommentieren und wir müssen auch alles immer sofort einordnen, die dann das Ganze auch fehleranfällig machen. Das ist das, was ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, ich hoffe, dass wir nicht den Kopf verlieren. Mhm. Es ist sehr anstrengend für alle Beteiligten, dieses Tempo aufrechtzuerhalten und auch mit diesen klaren, kantigen Haltungen nach draußen zu gehen. Mhm. Ja, das birgt immer ein Risiko. Man setzt sich immer sofort auch der Kritik der Gegenseite aus. Ich weiß gar nicht, wie lange wir das durchhalten können auf diese Weise.
Das ist ja jetzt wieder das gleiche Dilemma. Geht man in diese Struktur rein, um den Raum nicht den anderen zu überlassen, in den Social Media mit den dort herrschenden Mechanismen? Oder hat man da im Grunde sowieso keine Chance, leise Töne zum Hören zu bringen? Der Ruprecht Polenz hat in Folge 2 sich zum Beispiel sehr stark für Regulierung ausgesprochen. Der sagt also, es kann nicht sein, dass Elon Musk entscheidet, wer welche Nachrichten zugestellt bekommt. Das ist so wichtig für die öffentliche Debatte, dass der Staat da auch gefragt ist, Dinge zu ordnen. Würden Sie das teilen?
Ich würde mir das als Nutzerin tatsächlich auch wünschen. Ich möchte eigentlich nicht, dass jemand anders mir bestimmte Dinge, die mich vielleicht interessieren könnten, total vorenthält, weil er meint, dass er aus meinen letzten Klicks ablesen könnte, was mich interessiert und mir dann nur noch ähnliche Dinge anbietet oder Dinge anbietet, über die ich mich wahrscheinlich besonders aufrege, damit ich dann noch mal länger dranbleibe oder irgendeine Reaktion zeige. Ich verstehe aber auch diejenigen, die sagen, Regulierung ist immer nur das letzte Mittel. Ich glaube, wir werden von beidem etwas brauchen. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn in einzelnen Händen so viel Macht liegt und die überhaupt nicht überprüft wird, überhaupt nicht überprüfbar ist.
Ruprecht Polenz hatte vor allem kritisiert, dass dort wirtschaftliche Macht, also im Falle von Musk einfach schierer Reichtum und Einfluss, dann sich mit öffentlicher Meinungsgenerierung paart, wie man das trennen kann. Ne? Also freier Meinungsmarkt ist natürlich schön, aber in dem Moment, wo er unfrei wird, weil jemand dort ja, es gibt ja schon Regulierungen, ne? Also ein Algorithmus ist ja eine Regulierung, die nämlich genau das tut, was Sie eben beschrieben haben, dass Beiträge, die aufregen, die mich fesseln, nach oben gespült werden und die anderen eher verschwinden. Ob man dieser Regulierung nicht auch eine andere Regulierung gegenüberstellen müsste?
Ja, da mache ich mich jetzt unbeliebt, wenn ich sage ja, aber ich habe es ja gerade schon mal, gesagt. Ich glaube, dass wir uns wirklich angucken müssen, was da passiert. Die Frage ist, verstehen wir überhaupt, was da passiert und was kann man dann tatsächlich regulieren? Mhm. Aktuell ist das ja sogar zu einem internationalen Konflikt geworden, weil die USA sich sehr klar unter der Trump-Regierung so aufstellen, dass sie sagen, Hände weg, wenn ihr anfangt zu regulieren, dann ist das so viel wie eine Kriegserklärung. Mhm. Also es ist ja wirklich so drastisch und dramatisch von J.D. Vance, glaube ich, in München auf der Sicherheitskonferenz ausgedrückt worden. Was ich sehr bedenklich fand. Also, und man konnte auch in dem Saal sehen, dass die Gesichter da ziemlich eingefroren sind in dem Moment.
Der Schock war ideal, ja.
Denn das bedeutet ja nichts anderes, als dass die Trump-Regierung vom Rest der Welt verlangt, sich der Logik und den Wünschen einzelner Unternehmer oder amerikanischer Unternehmer unterzuordnen. Und das kann nun wirklich nicht sein. Das ist das Gegenteil von dem, wofür wir uns in einer Demokratie einsetzen und was wir erreichen.
Zumal wir davon ausgehen, es gibt eine Logik, über die man sich normalerweise verständigen kann, wenn man die Regeln des Diskurses einhält. Und was wir jetzt haben, ist, dass es eben Blasen gibt, die einer völlig anderen Informationslage, aber auch einer völlig anderen Logik folgen. Gerade in den Social Media kann man ja auch visualisieren, wer schickt wem welche Nachricht. Und ich habe das nach dem Anschlag im Münchner Olympiazentrum mal grafisch gesehen. Da sieht man die Blasen, zwischen denen es quasi kaum Verbindungen gibt und die intern sehr viel kommunizieren. Und meine Frage wäre auch tatsächlich, wir fragen uns das im Bildungswesen ja auch ständig, wie erreichen wir die wir nicht erreichen? Also müssen wir uns einfach damit abfinden, dass 20 oder bald 30% der Bevölkerung einfach weg sind von dem, was wir mal öffentlichen Diskurs nannten und da nicht mehr erreichbar sind? Oder kann man das wieder einnorden? Da wäre meine Frage auch ans ZDF, gibt es da ermutigende Erfahrungen, wie man in verlorene Zielgruppen zurückkommt? Kommen wir in die Blase der anderen? Kommen wir da wieder rein? Oder sind die einfach auf einem anderen Gleis und entfernen sich immer weiter?
Das sind jetzt in meinem Kopf wieder mehrere Fragen auf einmal. Lassen Sie uns die mal auseinanderdröseln.
Gerne.
Also das eine ist ja die Frage, können wir diese Leute wieder zurückholen? Jetzt nicht aus ZDF-Sicht, sondern aus gesellschaftlicher Sicht. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich gedacht habe, haben wir sie tatsächlich verloren? War das jemals anders? Es ist natürlich immer schön, wenn wir, ich glaube, wir sind jetzt alle nicht mehr ganz so jung, wenn wir sagen, früher war das doch besser, da haben wir doch viel bessere Debatten gesellschaftlich geführt und haben die auch anders geführt. Ist das tatsächlich so gewesen? Ja, die Abozahlen von Zeitungen gehen dramatisch runter. Die Presse ist in einer extrem prekären Lage und ich wäre wahnsinnig traurig, wenn wir die Zeitungsvielfalt verlieren würden. Aber wie viele Menschen haben denn eine Süddeutsche Zeitung oder eine FAZ gelesen oder andere Zeitungen gelesen und haben sich dann abends zum Abendessen noch mal hingesetzt und haben gesagt, Mensch, lass uns jetzt doch noch mal über die Wirtschaftspolitik reden. Das war mit Sicherheit nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Es waren interessierte Gruppen, die das gemacht haben. Es gibt bestimmt schlaue Forschung, die uns sagt, wie viel Prozent der Bevölkerung daran beteiligt waren. Also zum einen haben wir mit Social Media natürlich eine Öffnung und eine Demokratisierung auch von Debatte. Da sind jetzt Menschen dabei, die eben keine Zeitung gekauft haben früher und die sich vielleicht nicht engagiert haben, weil sie das Gefühl hatten, wo komme ich denn vor, wenn ich einen Leserbrief schreibe, haha, wer kriegt denn das mit? Ja, die haben jetzt andere Möglichkeiten, sich zu artikulieren und sich zusammenzuschließen. Das ist ja erstmal nicht schlecht. Und deswegen würde ich nicht sagen, wie kriegen wir diese Leute wieder? Sondern wir müssen ja eher lernen, mit wir meine ich dann jetzt unter anderem die Medienlandschaft, wir müssen ja lernen, mit dieser neuen Wirklichkeit umzugehen. Also mit einer öffentlichen Debatte, in der mehr Player da sind, in der auch die Kommunikation nicht mehr direkt nur zwischen Politik und Medien verläuft und dann sagen wir als Journalistinnen allen anderen, was passiert ist, sondern Politiker sprechen auch direkt mit ihren Wählerinnen und Wählern und Journalistinnen müssen sich direkt mit Kritik auseinandersetzen, weil halt in den Kommentarspalten sich die Wut entlädt. Das ist eine vollkommen andere Art der öffentlichen Kommunikation. Damit müssen wir umgehen lernen. Und die zweite Frage war ja dann, wie kommen wir in Blasen rein oder wie erreichen wir Menschen, die uns bisher nicht gucken oder nicht mehr gucken wollen? Da sind wir gerade dabei. Also wir sind tatsächlich auch auf Social Media aktiv und natürlich immer auch mit der Frage im Hinterkopf, wo machen wir das? In welchem Umfang machen wir das? Fördert das auch Geschäftsmodelle amerikanischer Tech-Unternehmer. Hilft es denn dann trotzdem bei der Meinungsbildung der Öffentlichen? Also es sind ja viele Fragen, die damit verbunden sind, aber natürlich sind wir da unterwegs. Wir können ja diese Informationen, für die wir auch von allen Bürgerinnen und Bürgern einen Beitrag erhalten, nicht denen vorenthalten, die keinen Fernseher mehr zu Hause haben, sondern die müssen wir ja überall da anbieten, wo die Leute auch erreichbar sind und sich ihre Info holen wollen. Dann können sie sich immer noch aussuchen, ob sie unseren Beitrag anklicken oder nicht. Aber klar sind wir auch da. Wir müssen auch neue Formen des Erzählens und der Vermittlung lernen. Ich glaube, wir müssen sehr viel mehr auch Basisinformationen vermitteln, weil wir sehr viel voraussetzen in den Nachrichten und wir kriegen öfter mal die Rückmeldung, Mensch, da waren jetzt drei Fachbegriffe drin, die haben mir nichts gesagt. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir das A natürlich so verständlich wie möglich formulieren und B an anderer Stelle vielleicht nochmal Zusatzinformationen anbieten. Mhm. Das sind ein paar Ansätze. Es ist natürlich eine viel größere Debatte, wie das erreicht werden kann.
Sie hatten eben, als es um die sozialen Medien ging, davon gesprochen, die Kommunikationskanäle sind vielfältiger geworden und sie gehen vor allem in beide Richtungen. Es ist nicht mehr nur der Journalismus, der erklärt und die anderen hören zu, sondern letztendlich ist ja jeder Nutzer der sozialen Medien selber zum Produzenten von Nachrichten geworden. Die einen machen das mehr, die anderen weniger, aber es gibt YouTube-Kanäle, Instagram-Kanäle, die eigentlich eine eigene Nachrichtenagentur sind, die sich dann halt durch Werbung finanzieren oder sonst irgendwas, die zum Teil sehr qualitativ auch arbeiten, Nachrichten aufbereiten. Welche Merkmale stellt denn dann den öffentlich-rechtlichen Rundfunk doch noch darüber, der es legitimiert, ihn zu haben, weil er sich unterscheidet?
Dass es auch andere gibt, die sehr gut darin sind, Informationen anzubieten, heißt ja nicht, dass wir unsere Sache jetzt schlechter machen als vorher oder dass wir nicht mehr gebraucht werden oder dass das eine das andere aufhebt. Ich glaube, vieles, was an Informationen angeboten wird, ist nicht journalistisch. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Also es gibt viele, die Videos produzieren und da auch wichtige Themen diskutieren zum Beispiel, aber jetzt nicht mit einer vollständigen journalistischen Recherche da dran gegangen sind. Ich glaube, das, was uns immer noch ausmacht, ist, dass wir eben versuchen, objektive Informationen, verlässliche Informationen zu bieten. Da sind wir nicht alleine mit. Also nicht, das ist nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber das kann ich jetzt für uns guten Gewissens sagen und behaupten, das machen wir jeden Tag. Und wir haben transparente Kriterien, die sich jeder angucken kann. Wir haben nicht im Hintergrund noch jemanden, der uns vielleicht sponsert und dann doch noch mal irgendeine Botschaft mit unterbringen möchte. Das möchte ich niemandem unterstellen, der da draußen Informationen in einer klugen, neuen Art und Weise anbietet. Aber man weiß bei uns, was man hat. Man kann es öffentlich nachgucken, man kann uns kritisieren. Ich glaube, das ist noch nicht überholt. Ich habe im Gegenteil in den letzten Tagen jemanden sagen hören, wenn es euch nicht schon gäbe, man müsste euch jetzt erfinden, ganz dringend in dieser Situation.
Ich glaube, die Notwendigkeit, die ist uns, ich sage jetzt so pauschal, bestimmt klar, aber gleichzeitig ist die Anfrage ja massiv, ne? Also, und das hat auch immer was eben mit Geld zu tun, ne? Also auch öffentlicher Rundfunk kostet natürlich Geld, andere Medien kosten auch Geld und dann gibt es eben die umsonst sind, weil sie durch Mechanismen im Hintergrund finanziert werden, durch Werbung. Also es hat, Marina Weißband hat unlängst bei Blue Sky einen Post gehabt, den ich so treffend fand. Findet ihr es nicht absolut irre, dass die Medienwelt nur dann überlebt, wenn sie unsere Aufmerksamkeit durch Werbung und andere Dinge anlockt? Dass wir eine vierte Gewalt haben, die nur überlebt, wenn sie unsere Aufmerksamkeit an Werbetreibende verkauft. Steckt da irgendwie eine Nachrichtenmüdigkeit dahinter, dass Nachrichten nur noch dann toll sind, wenn sie knallig und bunt sind? Oder ist der Wert, ist das Bewusstsein für den Wert von Qualität verloren gegangen? Oder?
Also erstmal ist das natürlich ein sehr gutes Argument für einen Rundfunk- oder Medienbeitrag.
Ja.
Denn das ist ja genau, das ist schön, das freut mich, vielen Dank.
Absolut, großer Fan.
Es gibt genug Leute, die das nicht tun und die das anders sehen und kritischer sehen. Aber ich glaube, dass unabhängige Medien am besten auf diese Weise finanziert werden können und erhalten werden können. Und dann kann man noch in eine größere Debatte einsteigen, ob es einen solchen Beitrag nur für Rundfunk allein braucht oder auch für andere Medien. Aber dass das sinnvoll ist, wenn man den Einfluss zahlender Kunden zurückdrängen möchte und dadurch eben auch intransparente Einflussnahme verhindern möchte. Das halte ich für selbstverständlich, für offensichtlich.
Die Frage war, wenn Medien, die durch Werbung attraktiv sind und Publikum anlocken oder Clickbait betreiben, wenn die ja sehr erfolgreich sind, so erfolgreich, dass viele Medien darauf setzen auch, ist es ein Indiz dafür, dass wir mit einer Nachrichtenmüdigkeit zu kämpfen haben, Aufmerksamkeitsschwäche?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich da einen Zusammenhang sehen würde. Also ich glaube, andersrum wird vielleicht ein Schuh draus. Natürlich verleitet es dazu, wenn ich wirklich Geld machen muss, erstmal vorne die schrille Überschrift hinzusetzen. Das heißt ja noch nicht, dass in der Information selbst dann gar nichts drin steckt. Mhm. Ja. Also da würde ich nicht immer unbedingt auf die Überschrift gehen. Wenn man dann merkt, es geht in eine ganz bestimmte Richtung, inhaltlich, journalistisch inhaltlich, weil ich mir davon einen bestimmten Profit verspreche, dann ist es natürlich ein Problem. Aber dafür bräuchte ich dann ein konkretes Beispiel, um das beurteilen zu können.
Ich möchte jetzt vielleicht am Ende dieses Blogs, wo wir über die Arbeitsweise und die aktuellen Veränderungen in der Lage der Medienlandschaft gesprochen haben, nochmal wieder zum Thema unserer Multikrise zurückkommen, wie immer man sie auch sehen mag. Sie haben vorhin gesagt, dass das Größte oder Ihre zentrale Sorge ist, dass zu viele Leute miteinander diskutieren, die im Grunde die Antworten schon kennen und nicht mehr wirklich in der Lage sind oder bereit sind, auch auf andere Meinungen zu hören, weil dadurch die Debatten nicht zustande kommen, die wir bräuchten, um Lösungen zu finden, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt, wenn Sie sich die Themen aussuchen könnten, die im öffentlichen Diskurs unseres Landes an der ersten Stelle stehen, Sie hatten drei Wünsche frei, worüber müssen wir endlich all unseren Grips, unsere gemeinsame Nachdenklichkeit zusammentragen, damit wir weiterkommen? Wunschliste, die wichtigsten drei Themen. Was würden Sie setzen, wenn Sie es einfach frei könnten?
Das tut mir leid, mein Kopf funktioniert komplizierter als das. Deswegen bin ich bin für solche klaren Nummern
vielleicht
immer ganz schlecht zu haben.
Weil,
ja, genau. Und das ist eben meine tiefe Überzeugung, dass es diese einfachen Antworten nicht gibt. Wenn ich glaube, dass das, was jetzt gerade passiert, schon ganz gut und ganz richtig ist und auch überfällig war, dass wir als Gesellschaft sagen, was sind denn eigentlich die wichtigen Themen? Was wollen wir nach vorne stellen? Wir sind in einer harten Richtungsentscheidung, die momentan sich auf die Frage konzentriert, Wirtschaft zuerst oder Fürsorge zuerst zum Beispiel. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Soziale, sondern ich meine auch Bildung. Kümmern wir uns eigentlich genug um Bildung und Schulen? Ich glaube, nein. Ich glaube, dass unser Land in sträflicher Weise vernachlässigt, dass unser größtes Kapital in den Köpfen unserer Kinder steckt. Und darüber zum Beispiel diskutieren wir zu wenig. Darüber diskutiert aber auch die Politik zu wenig, weil es vielleicht zu komplex ist, weil die Materie sich eben dann nicht mit einer Bundesentscheidung entscheiden lässt, sondern da kommt ja die gesamte Kompliziertheit unseres föderalen Systems auch zum Tragen. Da müssten wir uns nämlich nochmal hinsetzen und sagen, ich kann jetzt nicht mit dem Finger auf einen Bundeskanzler zeigen oder ein bestimmtes Ministerium zeigen und sagen, jetzt reißt euch mal zusammen und macht was, sondern ich muss sagen, was sind eigentlich unsere Strukturen und müssen wir daran vielleicht was ändern? Also da wird es ja schon so komplex. Ja. Das Wichtigste wäre, dass wir uns den schwierigen Debatten stellen, dass wir uns die Zeit nehmen zu sagen, was braucht es in bestimmten Bereichen. Ich habe heute Morgen einen Kommentar gehört, ich glaube, es war ein Ausschnitt aus der Passauer Neuen Presse, wo jemand gesagt hat, Energiepolitik wahnsinnig wichtig und es gibt so viele Vorschläge da, es gibt so viele Wege. Anlass war der Stromausfall in Spanien, den wir gerade erlebt haben, wo alle sagen, huch, okay, Energie ist wichtig, Strom ist wichtig, unser Stromverbrauch steigt, was machen wir jetzt eigentlich? Auf welche Energiequellen setzen wir? Und der Autor oder die Autorin schrieb da, finde ich, ganz zu Recht, wir müssen uns darüber verständigen, was wir wollen und welchen Preis das hat. Das gilt für Energiepolitik, das gilt für Migrationspolitik, das gilt für Bildung, für die Frage, investieren wir in Infrastruktur, nehmen wir Schulden auf? Wir werden nicht weiterkommen. Wir werden auch das, was wir haben, nicht erhalten können, wenn wir uns diese Frage nicht stellen. Und das ist schwierig. Das ist vor allem in der Politik schwierig, weil man mit schwierigen Debatten immer Stimmen verlieren kann oder eher Stimmen verliert, als sie zu gewinnen. Aber ich hoffe doch, dass es uns gelingt.
Also ein flammendes Plädoyer für die Debatte an sich und für differenzierendes Argumentieren. Aber Sie haben zwischendrin trotzdem auch 3-4 Themen genannt. Wirtschaft gegen Fürsorge, Bildung, Energie und die politische Strukturfrage allgemein. Insofern vielen Dank für sehr konkrete Antworten.
Ein Beispiel. Ich glaube, dass wir Klimafragen unbedingt dazu nehmen müssen. Weil die Klimathematik ist eine, die seit Jahrzehnten extrem gut erforscht ist und auch immer besser erforscht wird. Und wo es relativ viele Hinweise darauf gibt, was passieren wird, was auf uns in verschiedenen Szenarien zukommt. Das könnten wir zum Anlass nehmen, um mal drüber nachzudenken und tatsächlich ernsthaft zu debattieren. Aber momentan verhalten wir uns so wie in diesem Film Don't Look Up, wo der Asteroid oder der Komet auf die Erde zurast und alle anfangen, sich lieber über andere Dinge zu streiten. Da sind wir ganz gut drin und das verstehe ich auch, weil alles andere sehr, sehr anstrengend ist.
Bevor Moritz gleich auf die Zielgerade kommt, noch eine Frage zu den Medien. Die Medien sind in die gegenwärtigen Veränderungen ja auf eine zweifache Weise involviert. Einmal sind sie Akteur, also sie wollen zum Wohle der Menschheit, wie haben Sie es vorhin formuliert, ähnlich.
So pathetisch hoffentlich nicht.
Beitragen, nee, es war viel nüchterner. Aber das andere, sie sind ja auch Betroffene. Also die Medienwelt ist Anfeindungen ausgesetzt und also von der Diktion im Bundestag, aber auch bis ganz konkret in Angriffe auf Kamerateams und diese Dinge. Das heißt, sie müssen auf der einen Seite quasi, wollen sie Positives bewirken, das ist ihre Aufgabe, auf der anderen Seite müssen sie sich selber auch schützen. Ist das ein Zielkonflikt? Und wie gehen Sie damit um? Wird das reflektiert?
Tatsächlich ist es nicht ganz einfach, weder im professionellen Kontext noch im persönlichen, weil unsere Aufgabe ja ist, schlechte Nachrichten zu überbringen, letztlich. Also in einer Demokratie ist es unsere Aufgabe.
Ein Sonderformat auch mal gute.
Ja, genau, dafür suchen wir uns dann neue Formate, dass wir auch mal gute Nachrichten vermitteln können. Nein, aber unsere Aufgabe in einer Demokratie ist es ja genau dahin zu gucken, wo etwas nicht funktioniert. Auf Missstände zu schauen, auf Machtmissbrauch zu schauen. Das heißt, eigentlich dürfen wir uns nie beliebt machen mit dem, was wir da tun. Mhm. Und wir müssen versuchen, allen Standpunkten gleichermaßen kritisch gegenüberzustehen. Dann hat die Seite, die da gerade kritisiert wird, ja die Gelegenheit, alle anderen eines Besseren zu überzeugen und zu sagen, da kommt diese Journalistin und fährt mir an den Karren, dabei habe ich wirklich ein super Konzept. Und alle, die zuhören, sagen, ja, stimmt, das ist unsere Aufgabe. Aber tatsächlich wird sie immer schwieriger, weil das, was wir tun, immer öfter damit verwechselt wird, was wir glauben. Also ich habe eine Zeit lang die Sommerinterviews des ZDF moderieren dürfen.
Und kriegen immer Dresche von allen Seiten.
Richtig, genau. Man wird dann grundsätzlich, also ich habe grundsätzlich Kritik von allen Seiten bekommen. Es ist jedes Mal so, dass die Anhänger des Gastes sagen, wie kann man nur so böse sein? Und die Gegner sagen, herrje, hat sie da wieder mit Wattebäuschen geworfen. Da hätte sie doch viel kritischer dran gehen müssen. Solange man in der Mitte bleibt, ist es in Ordnung. Was wirklich in manchen Situationen schwierig ist, ist diesen Reflex auszuschalten, dass man jetzt denkt, ach, heute habe ich schlecht geschlafen und ich bin so müde, ich muss mich doch jetzt nicht noch zusätzlich im Ärger aussetzen. Also stelle ich vielleicht die eine harte Frage nicht. Glücklicherweise sind wir alle gut genug geschult hier, um dem nicht nachzugeben. Ja. Aber klar, auf der menschlichen Ebene ist es anstrengend, wenn man immer mehr für das kritisiert wird, was man für richtig hält, nämlich den Job so auszuüben.
Ganz schnell dazu, hat die Branche deshalb inzwischen spürbare Nachwuchssorgen? Also der Arbeitsmarkt ist sowieso krass, auch wir haben Schwierigkeiten, Fachkräfte.
Nein, glücklicherweise.
Also es ist noch nicht so, dass die Leute weniger Lust auf diese Arbeit haben, weil sie ab und zu Anfeindungen ausgesetzt sind.
Nein, ganz und gar nicht. Ich war gestern noch an der Uni Mainz und habe dort debattieren dürfen mit Studierenden. Das war richtig, richtig toll. Die studieren alle Medienwissenschaften, die werden bestimmt nicht alle Journalistinnen und Journalisten, aber es gibt viel Nachwuchs. Wir haben einen tollen Volontariatsjahrgang. Wir haben tolle Hospitanten. Also
das freut mich zu hören.
Wenn wir einmal wechseln von der Seite der Nachrichtenproduzenten auf die der Konsumenten. Also Sie haben schon gesagt, es geht vor allem darum, natürlich Schlechtes zu kommunizieren, weil darüber berichtet werden muss. Wie schafft man es denn angesichts dieser Flut von Nachrichten? Sie haben auch vorhin vom Tempo gesprochen. Minütlich können wir die aktuellsten Entwicklungen erfahren. Wie schafft man es, dem Stand zu halten, ohne in so ein Loch zu fallen? Ne? Also das Stichwort ist Doomscrolling. Man scrollt so lange durchs Handy, Handy, bis einem schwindlig wird und man den Weltuntergang erwartet? Was ist Ihre persönliche Routine? Wie schaffen Sie es da, eine gute, positive Psyche zu behalten?
Das finde ich ja schön, dass Sie mir zutrauen, dass ich das nicht tue. Schon vom Berufswegen recht, also ziemlich schwierig. Ich schaue viel zu viel fern, weil ich natürlich unsere Sendungen anschaue und dann auch immer noch mal versuche zu gucken, was andere machen. Ich bin auch viel jetzt in Social Media unterwegs, um nichts zu verpassen und um auch da zu gucken, was tun wir, was tun andere, was müssen wir auch noch Neues lernen. Also ganz, ganz schwierig. Ich bin eine schlechte Ratgeberin dafür. Ich glaube, sich nicht überwältigen zu lassen, ist das Wichtigste. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach Self-Care und wie heißt das alles, Achtsamkeit gerade. Das meine ich damit nicht. Aber zu wissen, wann man genug weiß, wann man genug Nachrichten hat, das ist, glaube ich, was nur jeder für sich selber lernen kann und entscheiden kann. Und wenn ich merke, das tut mir nicht mehr gut, wenn ich merke, ich gehe aus Nachrichten raus und habe gar keinen Überblick mehr. Ich weiß auch nicht mehr so recht, was ich gerade gehört habe. Ich weiß nur, ich fühle mich furchtbar schlecht. Dann ist das, glaube ich, ein Anzeichen dafür, dass mal eine Pause reicht. Und ich glaube, die meisten von uns müssen nicht jeden Tag jede einzelne Nachrichtenumdrehung mitbekommen, um gut informiert zu sein. Man darf auch mal einen Tag Pause machen.
Ja, aber das ist ja ein Tipp auch, zu sagen, es muss nicht jeder in jedem Bereich Experte oder Expertin sein.
Nee, und zumal in heutigen Zeiten nicht mehr. Also dafür sind wir ja auch da und dafür sind andere da und dafür gibt es mittlerweile Streaming und alle Plattformen, auf denen ich, wenn ich jetzt heute mal keine Lust hatte auf Nachrichten, auch in ein oder zwei Tagen oder zur Not auch in einer Woche nachgucken kann, was passiert ist. Also so ist es ja nicht. Und wenn wirklich etwas passiert, was die Welt verändert, dann kriegt man es, glaube ich, schon mit. Sollte ich gar nicht sagen. Schaut bitte natürlich alle jederzeit unsere Nachrichten immer und überall. Aber nein, man muss sich auch ein bisschen schützen.
Man muss den Punkt finden. Das fand ich sehr schön, wie Sie das gerade gesagt haben, wo es einem nicht mehr gut tut. Und dafür braucht es aber vielleicht auch tatsächlich so eine Art übergeordneten Rahmen, dass man dieser Deformation professionell nicht erliegt. Ich möchte gegen Ende nochmal auf eine Eigenschaft von Ihnen zu sprechen kommen, die vorher schon mal angeklungen ist. Sie sind nicht nur von der Nationalität Ihrer Eltern her, sondern auch religiös in einer Schnittmenge oder in einem Zwischenraum aufgewachsen. Ihre Mutter ist evangelisch, ihr Vater ist Hindu. Sie sind auf ein katholisches Gymnasium gegangen. Das heißt, Sie haben so verschiedene Referenzgrößen um sich herum. Wie positionieren Sie sich da und spielt das für Ihr Leben, für Ihre Arbeit, für Ihren Blick auf die Welt eine Rolle?
Ja, das wäre ja Wahnsinn, wenn es das nicht tun würde. Also natürlich, jeder von uns bringt ja seinen Blick auf die Welt mit. Und meine ist jetzt schon nicht 0815, das ist klar. Ich bin auch als Hindu geboren, das ist in der Religion so. Und bin aber jetzt nicht besonders religiös erzogen. Ich habe ein großes Verständnis für Spiritualität und ich habe einen wahnsinnigen Respekt für Religion. Ich habe mich auch immer sehr dafür interessiert. Ich glaube, das ist die menschliche Art, der menschliche Versuch, sich die Dinge zu erschließen, die Welt zu erschließen und die Frage, wer wir sind, wer wir sein wollen, wo wir hinwollen, welche Verantwortung wir haben. Ich glaube, dass es auch andere Wege gibt. Ich bin da in einem ganz fröhlichen, persönlichen Mischmasch unterwegs, wo ich mir das Beste aus allen Welten raussuche. Also,
klingt attraktiv.
Die Nächstenliebe des Christentums ist etwas ganz Besonderes und wird hier, glaube ich, gar nicht hoch genug geachtet und die Vergebung ein bestimmtes Miteinander resultiert eben daraus. Ich glaube, das prägt unsere Kultur, das tut es zu Recht und das möchte ich auch erhalten wissen. Und auf der anderen Seite bin ich sehr glücklich, auch eine hinduistische Sozialisierung zu haben, die ein hohes Maß an Toleranz mitbringt und eben die Fähigkeit anzuerkennen, dass mehrere Dinge gleichzeitig wahr sein können, auch wenn sie absolut widersprüchlich erscheinen. Damit kommt ein Hindu extrem gut zurecht.
Mit dem Gedanken haben Sie angefangen vorhin.
Ja.
Antwort auf die erste Frage. Sehen Sie auch Gemeinsamkeiten? Gibt es so das große Verbindende zwischen den Religionen, so wie Sie sie kennengelernt haben?
Ich glaube, es gibt keine Weltanschauung, die ich kenne, liegt so weit auseinander wie unsere christlich geprägte und die hinduistische. Weil eben im Hinduismus gibt es nicht 0 oder 1. So. Es ist nicht Plus oder Minus, sondern es ist immer alles zur gleichen Zeit da.
Keine Dogmen, keine Unfehlbarkeit.
Richtig, genau. Momentan passiert vieles in Indien, was ich mit Staunen betrachte, weil eben so ein Hindu-Nationalismus eigentlich in der Religion gar nicht angelegt sein sollte. Das widerspricht allem, wofür diese Religion steht und die Lebensphilosophie, die dahinter steht. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Was war Ihre Frage?
Ob es das große Verbindende
gibt, große Verbindende.
Das Gemeinsame?
Das große Verbindende ist für mich das, was alle Menschen ausmacht. Wir haben menschliche Konstanten, was die Bedürfnisse angeht. Und das schlägt sich in unterschiedlichen religiösen Sprachen vielleicht nieder, die dadurch geprägt sind, dass Menschen in unterschiedlichen Umgebungen aufwachsen und sich dann noch einen unterschiedlichen Reim drauf machen auf die Welt. Aber ich kann keine echten Unterschiede mit sehen. Wir wollen alle sicher leben. Wir möchten alle für unsere Familien das Bestmögliche tun. Wir möchten ohne Hunger auskommen können. Wir wollen ein Dach über dem Kopf haben. Also die wesentlichen Wünsche sind, glaube ich, überall auf der Welt die gleichen. Und dann spielen Religionen manchmal eine gute Rolle, manchmal eine sehr schlechte Rolle, wenn es um den Umgang mit diesen Bedürfnissen geht und die Frage, wie gut vertragen die sich dann mit den Bedürfnissen anderer.
Kürzlich, zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest, kürzlich ist ja Papst Franziskus verstorben, dem man irgendwie, man sieht es auch jetzt am Medieninteresse und am Interesse der Menschen an dieser Person und eine Betroffenheit von Menschen, die bestimmt nicht kirchlich streng praktizierend sind. Was würden Sie sagen, warum ist ihm das so gut gelungen, was Sie gerade über Religionen ausgedrückt haben, in die Öffentlichkeit zu tragen? Er scheint ja keine ausgeklügelte jetzt Pressekommunikationsstrategie gehabt zu haben. Ne? Dazu sind ihm zu oft auch irgendwie flapsige Aussagen oder Handlungen passiert. Was ist Ihre Vermutung, warum ist ihm das gelungen und wie könnten da vielleicht andere religiöse Akteure, wie auch die Kirchen in Deutschland, von lernen?
Oh, da stellen Sie mir jetzt eine Frage, die ich wirklich nicht kompetent beantworten kann. Ich bin keine Papstkennerin und ich bin keine Kirchenkennerin. Ich kann Ihnen was zu seiner Wirkung auf mich als Mensch sagen.
Ja.
Wenn ich eben als Nicht-Christin darauf schaue, ist dieser Papst für mich eine sehr klare Verkörperung dessen gewesen, was ich über das Neue Testament und über Jesus gelernt habe in der Schule und in den kirchlichen Kreisen, in denen ich unterwegs gewesen bin. Er hat mit dem, was er getan hat und was er gepredigt hat, so einfache Dinge verkörpert, die man eben aus der Bibel kennt. Ja, sei gut zu anderen, denen es schlechter geht. Hab Mitleid, teile, strebe nicht nach Reichtum, sondern nach Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit. Also das ist was, was mich persönlich angesprochen hat, wenn ich von außen zuschaue. Ja, er hat ja für mich nicht dieselbe Bedeutung wie für Menschen, die der katholischen Kirche angehören. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was Menschen konfessionsübergreifend auch verstanden haben und was gut in diese Zeit passt, zu sagen, denk nicht nur an dich, sondern schau bitte drum herum, wo stehst du, wie geht es dir, wie geht es anderen, was kannst du tun, damit es anderen auch besser geht.
Wenn Sie keine Expertin sind, dann auf jeden Fall eine gute Fragestellerin. Und das wäre vielleicht ein Abschluss, wenn wir auf die nächste Folge schauen. Da geht es nämlich genau um dieses Thema, die Kirchen, die Glaubensgemeinschaften. Wir treffen Irme Stetter-Karp, die Präsidentin des Zentralkomitees der Katholiken in Deutschland, also so praktisch die Laiensprecherin der Katholiken und Katholikinnen. Wenn Sie eine Frage uns mitgeben an die Präsidentin oder an diese Folge.
Oder ein Appell, was Sie sich von den Kirchen wünschen. Oder eine Ermutigung. Also irgendwas, möchten Sie uns was mitschieben in Folge 6?
Ich lasse jetzt mal die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche beiseite. Will das aber kurz erwähnt
die
haben,
weil wir schon... Ja.
Genau, also ich sehe schon, dass die Kirche an sich da mit Themen noch zu kämpfen hat und mit dem Umgang zu kämpfen hat, die ich für gesellschaftlich extrem wichtig halte. Aber wenn wir jetzt in diesem Kontext sind, welche Wirkung hatte der Papst auf mich und was erwarte ich von Kirche als ein Mensch, der in diesem Land aufgewachsen ist, ohne der Kirche anzugehören, dann würde ich vielleicht fragen, wie können Sie wieder Begeisterung schaffen für eine Institution, die viel Gutes tun kann? Wie erreichen Sie die Menschen wieder? Weil ich glaube, dass Glaube und Kirche eben viel Gutes tun können, aber sich darum auch bemühen müssen.
Das lassen wir gerne so als Schlusswort stehen und nehmen es gleichzeitig mit in Folge 6. Frau Banerjee, vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben.
Ganz herzlichen Dank
für die Gedanken, die Sie mit uns geteilt haben. Großartig.
Dankeschön.